als ich auf der Schwelle zum Erwachsenen war, also ich sag mal so um die 20, da hatte ich einen Lehrer, der Tutor am Gymnasium, spätere Schulleiter dann auch von mir, der Lothar Treder. Den haben wir gesiezt, logischerweise, wie wir alle Lehrer gesiezt haben. Teilweise ließen sie sich privat von uns duzen. In der Schule mussten wir sie siezen, privat durften wir den einen oder anderen auf der Marienhöhe dann duzen, privat mussten, geschäftlich in der Schule mussten wir sie siezen. Und dann kam irgendwann dieser Tag, an dem wir keine Schüler mehr waren. Wir haben unser Abiturszeugnis bekommen. Und dann hatten wir nochmal Kontakt mit dem Tutor. Und ich stand dann so mit der ewigen alten Ehrfurcht vor diesem Lehrer und bedankte mich nochmal beim Herrn Treder. Und dann sagte er so zu mir: Henrik, du darfst jetzt Bruder zu mir sagen und mich duz. Ich konnte das nicht. Ich konnte es nicht. Es hat Jahre gedauert, die wir noch Kontakt hatten, bis mir das so von der Lippe ging. Bis ich einfach sagen konnte, du, Bruder Treder, du Lothar, das hätte ich mich eh nie getraut. Das mit dem Bruder hatte wenigstens damals dieses altmodische, hatte noch so ein wenig Respekt und Abstand gehalten. Ich traute mich das einfach nicht. Und das schloss sich ja auch gerade ebenso in den Liedern, die wir gesungen haben, so dieser Kreis der Diskrepanz, die wir auch mit Gott so durchleben. Dass wir auf der einen Seite sagen, Mensch, was für ein Name, was für ein wunderbarer Gott und wie großartig er ist und wie irgendwie weit entfernt von uns. Und trotzdem singen wir, wie nah wir uns ihm fühlen dürfen, dass wir ihn lieben, dass wir so eng mit ihm zusammen sein dürfen, dass wir ganz nah sind, keine Diskrepanz haben, und nicht aus Ehrfurcht und sich trauen, ihm nahe zu sein. Der Abstand zu Jesus, der Abstand zu Gott kann manchmal ganz schön groß sein. Und dann ist es eben gut, dass Gott diesen Abstand klein macht. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht heute, die die meisten von euch, oder ich wette alle, wahrscheinlich kennen. Das ist die Geschichte, von der Matthäus erzählt, dass sie die Bergpredigt ist. Also er sagt, Jesus war auf diesem Berg, er ist da hochgegangen, weil da die vielen Menschen waren, die mit ihm reden wollten. Die wollten gucken, was sagt er uns so, was macht er, und die wollten einfach so in seiner Nähe sein. Und dann ist Jesus auf diesen Berg gegangen, so beschreibt es zumindest Matthäus. Und er spricht mit den Leuten. Und er legt die Tora, das Gesetz, neu aus. Er verändert nichts, er macht nichts neu. Er denkt nur neu darüber. Und anders, als es die Menschen vielleicht bisher getan haben. Es ist wichtig, sich zu überlegen, warum Matthäus das so erzählt, auch dass er erwähnt, dass Jesus auf einen Berg gegangen ist, weil es Jesus in eine bestimmte Größe hebt. Nämlich in die Größe mindestens mal eines Mose, der auch auf den Berg Sinai gegangen ist und dieses Gesetz sich abgeholt hat fürs Volk von Gott. Und das ist wichtig, dass Jesus wieder auf diesem Berg war, nicht auf dem Berg Sinai, aber auf einem Berg und von diesem Berg aus sprach zu den Menschen. Es soll ihn theologisch, geistlich in die gleiche Höhe geben. Und soll bewusst sein, dass es hier um das Gesetz geht. Also da sagt Gott, so ist es. Gott macht eine Ansage, wie es zu laufen hat. Gott macht nicht irgendein paar Sprüche und man kann mal drüber nachdenken, sondern Gott sagt uns, bitteschön, so hat es zu laufen. So sollte es gehen, wenn ihr mir nachfolgt. Also sollten wir hinhören. Jesus sagt eine Menge in dieser Bergpredigt und ich habe einen Teil rausgesucht, oder rausgenommen, der mir erst neulich in einer Andacht aufgefallen ist. Die Andachtschreiberin, die diesen Text für die Andacht genommen hat, hat ganz andere Schlüsse aus diesem Text gezogen, wie das ja immer so ist, aber mir ist an dem Morgen mal wieder was bewusst geworden, was irgendwie ein wenig verschütt gegangen ist. Und ich glaube, das lag bei mir daran, dass ich nicht glauben kann, dass ich Gott wirklich nah sein darf. Dass ich so eine Distanz lebe oft, eine Distanz fühle zu Gott, vielleicht aus lauter Ehrfurcht. Und dann geht Jesus her, steht auf diesem Berg, redet mit den Leuten und sagt zu ihnen, ihr seid das Licht der Welt. Das ist ja schon fast so eine Art Lob, oder? Also wer mich kennt, ich bin ja so ein Typ, der lobt total gern und total viel. Geht mir total leicht, so andere zu loben, sie zu überschütten mit den Dingen, die sie gut machen. Einfach hinzugehen und zu sagen, ja, toll, wie du das machst. Und ich mache das in einer Tour von morgens bis abends. Mit der Fabienne die ganze Zeit. Wie toll die Küche sauber ist und was für eine tolle Ehefrau sie ist. Wenn mit meinen Mitarbeitern, wie gut sie sind, was sie so machen. Ich stehe morgens auf, bin voller Lob für andere. Euch geht es wahrscheinlich ähnlich, oder? Ich wäre gern so, aber meistens verfolge ich das Sprichwort, was mir der Frank mal erzählt hat, wenn man freundlich schimpft, dann ist das Lob genug. Du bist das Licht der Welt. Also ich würde das anders machen. Also wenn ich schon so loben müsste, dann würde ich hergehen und würde sagen, unter bestimmten Umständen könntest du das Licht der Welt sein. Oder wenn du dich mal ein wenig mehr anstrengen würdest, dann könntest du zumindest mal so ein Fünkchen aufleuchten lassen. Oder wenn ihr alle zusammenhaltet und ganz viele zusammenkommen, also viele kleine Glühwürmchen, dann wird da nicht nur ein Glühen draus, sondern dann wird ein Licht. Oder wenn du dich endlich mal vernünftig benehmen würdest, dann wäre es nicht mehr so dunkel bei dir. Das wäre vielleicht so meine Art, wie ich das gemacht hätte an Jesu Stelle. Nun müssen wir uns mal die Situation vorstellen. Da sind ein Haufen fremder Leute, die lungern da so rum, weil Jesus auch da ist. Und Jesus sieht die und die warten, dass er jetzt denen was sagt. Und was sagt er denen? Ihr seid das Licht der Welt. Und das ist mir an dem Morgen so bewusst geworden, dass ich gedacht habe, ja, da steht nicht, ihr könntet es werden oder wenn ihr mir nachfolgt, dann seid, sondern er sagt einfach, ihr seid das Licht der Welt. Er verteilt das einfach mal so. Ist dir das so bewusst? Wie fühlst du dich? Wie hast du dich gefühlt, als du heute Morgen hier reingekommen bist? So voll leuchtend? Warst du so voller Energie und voller Wärme und voller Kraft und voller Licht, dass du gesagt hast, ja klar, ich bin so ein Licht Gottes, ich bin das. Es ist wichtig, dass wir uns das klar machen, worum es hier tatsächlich geht, dass das so eine Bedeutung hat und Jesus gibt dem Ganzen etwas mehr Bedeutung dadurch, dass er sagt, eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Und dann nimmt er den Bezug, ganz sicher, einen Bezug auf Jerusalem, das so auf dem Berg liegt, das als heilige Stadt gilt. Da sind so diese heiligen Analogien, die Gott hier benutzt, die die Bibel benutzt, die Gottes Wort benutzt, um uns klarzumachen, welch wichtiger Moment hier stattfindet, welche Autorität hier gerade spricht. Und worum es geht, um was ganz Wichtiges. Das ist genauso wichtig, wie das Jerusalem, die heilige Stadt ist. Genauso sicher bist du das Licht dieser Welt. Jesus hat die Autorität, weil er genauso wie Mose auf dem Berg steht. Und das Recht hat, das zu sagen. Die Bibel betont das ausdrücklich. Ich meine, wir wissen das im Nachhinein sowieso, dass Jesus der Sohn Gottes, wenn er das gesagt hat, würde es schon. Aber er hat das einfach so zu den Leuten so gesagt, die da waren. Und er hat keine Ausnahmen gemacht. Er hat nicht gesagt, zählt mal alle ab, so 1, 2 und alle, die 2 sind, die sind das Licht. Alle. Ihr, pauschal. Ihr steht oben auf dem Berg, ihr seid oben angekommen. Ihr leuchtet, so wie Jerusalem leuchtet. Ihr seid heilig. das Licht dieser Welt. Das kann nicht verborgen bleiben. Dein Licht werden Menschen sehen. Unser Licht werden Menschen sehen. Das ist gar nicht zu verhindern. Es lässt sich nicht verhindern. Gott bestimmt das einfach so. Er sagt einfach, nimm es an. Ja, und sind wir es? Theoretisch? Ja. Praktisch? Ja. Also, wenn wir jetzt eine heimliche Zettelabstimmung machen würden und würden sagen, so, okay, wie ist das denn gerade so? Leuchte ich gerade? Leuchte ich? Bin ich Licht? Kann ich dazu uneingeschränkt Ja sagen? Und wir machen diese Wahl heimlich und geheim und jeder kann ankreuzen, ganz ehrlich, wie er sich fühlt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier nicht 100% Ja hätten. Oder wenn wir vielleicht auch noch ankreuzen ließen und würden sagen, naja, kreuz mal an mit dem Verstand, was sagt dir dein Verstand? Und dann kreuz mal nochmal an, was sagt dir dein Gefühl? Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir beim Gefühl ganz oft ankreuzen würden, ah, Licht. Weder sehe ich mich so, noch sehe ich meine Gemeinde so. Und doch steht da, ihr seid das Licht dieser Welt. Fang mal an zu leuchten, sagt Jesus, wie diese Stadt da oben. Zum Glück kommt noch ein bisschen Analogie, ein bisschen Erklärung dazu. Also Jesus macht dann weiter und wahrscheinlich kann es der eine oder andere von euch sogar wörtlich zitieren. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Unter den Scheffel, den berühmten. Scheffel ist so eine Art Eimer, so ein Maß gewesen, so ein altes Maß. Und dann war ein Eimer, ne, 5 Eimer Korn, 5 Scheffel Korn. So ein runder Holztrog, so könnte man sich das vorstellen. Dann war das das Maß. Ich meine, erstmal eine ganz logische Aussage. Oder wenn du ein Licht anmachst, dann machst du nicht einen Eimer drüber. Weil wozu überhaupt anmachen? Bevor Jesus uns dann auch noch was zum Licht sagt und wir uns das auch gleich noch angucken müssen, stellt er das ja direkt mal vorweg. Er macht uns klar, dass es wohl diesen Umstand gibt, dass Licht angezündet wird, aber dann ein Scheffel drüber gemacht wird. Vielleicht hat Jesus das, und so könnte ich es mir vorstellen, so erlebt. Wahrscheinlich hat er die Menschen als Licht wahrgenommen, hat aber den Eindruck gehabt, Mensch, naja, aber irgendwie stellen da doch einige einen Eimer drüber oder irgendwas und wer auch immer. Jetzt kann ich nicht so in dein Leben gucken. Und wir haben die Zeit nicht, aber ich würde dich wirklich gern fragen und vielleicht kannst du dich selber fragen jetzt in diesem Moment, was ist eigentlich in meinem Leben der Scheffel? Was ist so über mein Licht gestülpt gerade? Was führt dazu, dass ich nicht leuchte? Da fallen uns bestimmt schnell Dinge ein. Und ich könnte mir vorstellen, dass uns auch so Dinge einfallen wie, naja, ich werde so erdrückt von meiner Arbeit gerade. Oder ich habe so viel Leid um mich herum, das macht mich so klein und das lässt mich gerade verkümmern innerlich. Oder all das mit Corona, all dieses ganze Theater. Naja, wie soll man denn da noch leuchten? Vielleicht sagt er nur dann, ja, wenn Gott mir ein hübscheres Gesicht gegeben hätte, dann könnte ich auch mehr strahlen. Wenn Gott mich nicht so alt werden ließe, dann könnte ich auch noch strahlen wie vor 30 Jahren. Für mich ist ein Hinweis in diesem Vers wichtig, der mir eigentlich sagt, achte du doch mal darauf, wo du den Scheffel nimmst. Weil hier wird nicht gesagt, naja, da wird das Licht angezündet, so wie das in manchem Gleichnis von Jesus ist, und dann kommt irgendein anderer her und stellt da einen Scheffel drüber, einen Eimer drüber. Sondern Jesus macht klar, pass mal auf, du selbst machst doch nicht ein Licht an und stellst dann gleichzeitig einen Scheffel drüber. Das macht man doch nicht. Und für mich ist das so ein deutlicher Hinweis, dass Jesus aber genau das anspricht, dass das Kern des Problems ist. Könnte es sein, dass gar nicht die Umstände oder was um uns herum passiert oder was Menschen so machen, dass die schuld sind an dem, dass wir nicht leuchten und dass ein Scheffel über unserem Licht ist? Könnte es sein, dass wir selber diejenigen sind, die irgendwas auch immer nehmen und es da so drüber stülpen? Was ist dein Gefäß, was ist dein Eimer, den du über dein Licht stellst? Und dann sind wir auch ganz schnell bei der Sünde. Das fällt uns dann schnell ein. Na ja, gut, aber ja, wenn ich so in meinen Alltag gucke, also das, was ich so letzte Woche, das ist nicht viel Licht, was ich so gemacht habe. Das ist ja nicht so doll. Und da sind wir so schnell damit. Wir Christen mit uns selbst, auch mit anderen, aber eben schnell mal auch bei uns selbst. Dass wir dann all das Dunkle sehen, was wir so machen, was schief läuft. Nur das ist eine Lüge. Die Sünde kann nicht der Grund sein, warum unser Licht nicht leuchtet. Die Sünde kann nicht der Grund sein. Weil all die, zu denen Jesus da gesprochen hat, all die waren Sünder. Ausnahmslos. Da war keiner drunter, der nicht gesündigt hat. Jesus hat denen das Licht zugesprochen und hat ihnen gesagt, du bist, ihr seid das Licht, obwohl sie alle Sünder waren. Und ich will nicht wissen, was die da alle aus dem Kerbholz hatten. Das kann bestimmt mit dem konkurrieren, was wir diese Woche so mitgebracht haben. Der Haufen war damals genauso groß, wie unser Haufen jetzt wäre, wenn wir alle unsere Sünden zusammenlegen. Ich wüsste nicht, wie hoch er wird. Wenn wir jetzt hierher kämen und würden sagen, okay, wir machen mal so einen Sündenhaufen. Der ist es nicht. Aber wir lassen uns das immer einreden. Und da gibt es nur einen, der uns das einredet. Das ist der Lügner, der das von Anfang an getan hat. Die Lüge ist das Problem, dass unser Licht nicht leuchtet. Im Paradies hat das Licht geleuchtet. Bei Adam und Eva leuchtete das Licht, bis sie sich haben die Lügen erzählen lassen vom Teufel. Nämlich die Lüge, die zur Scham führt. Und das hat der Teufel mit dir und mir genauso vor. Der will uns ständig einreden, du bist kein Licht. Du doch nicht. Vielleicht die anderen, aber du nicht. Guck dich doch mal an. Wenn du von der Frucht essen würdest, dann wärst du es vielleicht. Aber jetzt, du auf gar keinen Fall. Und das ist Lüge. Und das führt zu Scham. Es führt dazu, dass du denkst, du wärst es nicht wert. Ich doch nicht. Ich das Licht dieser Welt? Jesus ist das Licht der Welt. Und witzigerweise, die Jenny und ich, wir haben vorher überlegt, was singen wir für ein Lied nach einer Predigt, die uns sagen will, dass wir das Licht dieser Welt sind. Und wir haben kein Lied gefunden, so richtig, wo das die Aussage ist. Wir haben nur Lieder gefunden, wo Jesus das Licht ist. Und da stimmen wir alle zu. Aber dass wir so aus vollem Herzen sagen, nee, klar, ich bin das Licht dieser Welt. Weil Jesus das so sagt. Im Gegenteil, man stellt das Licht auf den Lampenständer, damit alle, die im Haus sind, Licht haben. Ja, sich so in den Vordergrund drängen wollen wir alle nicht, oder? So sagen, ja, ich mach das jetzt, ich gehe das an. Aber stellt euch vor, wir alle Christen zusammen, alle, die an Jesus glauben, würden das so annehmen, für sich persönlich, und würden wirklich glauben, dass sie das Licht dieser Welt sind. Und würden mit der Einstellung rausgehen und den Menschen erzählen, wer Jesus Christus ist. Was wäre das für ein Leuchten? Was wäre das für ein Strahlen? Wir würden ganz anders mit Menschen reden. Wir wären viel aufgeschlossener, weil wir wüssten, es gebe dem anderen etwas. So soll auch euer Licht leuchten vor den Menschen. Jesus hat ja die Autorität für das Licht. Er hat das Monopol darauf. Er hat ja selber gesagt in Johannes 9, Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht dieser Welt. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus, und dann später, ihr seid das Licht der Welt. Und für mich gibt dieser Text in Johannes 9, Vers 5 auch die Antwort darauf, was unsere Aufgabe ist. Weil Jesus sagt hier, solange ich in der Welt bin. Was ist denn, wenn er nicht mehr da ist? Also er hat schon gedacht für die Zeit, wo er nicht mehr auf dieser Welt ist. So, und jetzt kannst du vielleicht theologisch herkommen, sagen, Henrik, jetzt bloß nicht zu weit und Jesus ist ja irgendwie noch hier und deswegen leuchtet sein Licht auch noch. Nee, ich glaube, dass Jesus das wirklich so praktisch gemeint hat, dass er gesagt hat, ja, solange ich hier bin, kann ich leuchten. Aber was ist, wenn ich wieder bei meinem Vater bin? Dann seid ihr das Licht dieser Welt. Dann seid ihr hier meine Stellvertreter. Und da hat mich die Kickel vorher ermahnt und hat gesagt, ja, aber bei Stellvertretern musst du vorsichtig sein, wenn du sowas sagst. Ja, da gibt es wieder Missverständnisse, wie du das meinst. Ja, ich glaube, dass es um die Stellvertreterschaft angeht, zu leuchten. Wir sollen für Jesus leuchten, Licht sein. Solange er eben nicht wiedergekommen ist. Und Licht war so ein wichtiges Symbol, so ein großes Symbol damals. Heute ist das für uns selbstverständlich. Wir knipsen irgendwo auf irgendeinen Schalter und schon geht Licht an. 1000 Regler da hinten an der Technik und schon geht Licht an oder aus. Für uns ist das überhaupt nichts Besonderes mehr. Aber noch vor ein paar hundert Jahren war Licht ein ganz besonderes Gut. Das gab es eben nur irgendwie so draußen und dann hat man mit irgendwelchen Funzellampen rumgemacht. Licht war so wertvoll, war was Außergewöhnliches, war was Besonderes, vielleicht so besonders wie ein iPhone zu besitzen. Licht anzumachen, abends, wenn es dunkel ist, die Häuser waren klein und dunkel, die Räume. Und dann war eine Öllampe, naja, richtig hell gemacht hat die es nie. Aber sie war wertvoll, sie war ein besonderes Gut. Und es sollte uns bewusst sein, dass dieses Licht, was wir tragen von Jesus, wie so ein Statussymbol ist im positiven Sinn, dass wir das haben und dass wir es tragen dürfen, dass wir es mitnehmen überall, wo wir sind, so wie wir unser Mobilfon mittragen, tragen wir das Licht Jesu immer bei uns. Aber wir sollten halt nicht mit den anderen Dingen angeben, die wir so haben als Statussymbole, sondern wir sollten angeben mit diesem Licht, was bei uns ist, was wir haben, was wir geschenkt bekommen haben. Jesus sagt, zeig das den Leuten. Sie werden sehen, dass das etwas Besonderes ist, dass es etwas Wertvolles ist, was die Menschen auch wärmt. Licht hat so viele positive Eigenschaften. Es macht eben erstmal hell und es zeigt uns, wo die Wahrheit ist. Es zeigt, dass der Teufel ein Lügner ist und dass wir darauf vertrauen dürfen, was Jesus sagt. Und diese Worte machen warm. Sie machen es nicht nur hell, sondern auch warm bei den Menschen. Und deshalb sollten wir nicht aufhören damit. Wir sollten den Leuten erzählen, wie gut dieses Licht ist. Es leuchtet. Und wenn du in diese Welt guckst, dann sind diese Eigenschaften so wichtig. Wahrheit. Wie wichtig ist Wahrheit in dieser Zeit? Wie viel wird gelogen, nur um den eigenen Vorteil zu willen. Wie oft wird gelogen, nur damit es mir gut geht. Die Menschen brauchen andere, die ihnen die Wahrheit sagen. Und damit meine ich nicht die Wahrheit im Sinne von, ja, du liegst falsch und ich lieg richtig, sondern Wahrhaftigkeit und Güte und schöne Dinge. Einfach ein Gegenpol zu sein, Licht zu sein und zu leuchten und den Menschen immer mit Wahrheit zu begegnen. Wie oft ist das unser Anspruch, wenn wir mit Menschen sprechen? Dass wir uns bewusst machen, wenn ich heute den treffe oder die treffe, dann wird alles, was ich sage, wird ganz wahr sein. Ich werde mich ganz klar daran halten, was wahr und wahrhaftig ist. Und alles das, was ich sagen werde, wird Wärme ausstrahlen. Soll den anderen das Herz wärmen und gut für ihn sein. Und Licht kann eben auch Wegweiser sein. Wie oft ist Licht Wegweiser? Und es ist so wichtig, dass Menschen durch, wenn Wahrheit da ist und Wärme da ist, dann kann es eben auch einen guten Weg weisen. Wir wollen den anderen nicht mit unseren Ratschlägen überfallen, das ist klar. Aber wenn ich mir vorher darüber Gedanken gemacht habe, dass das, was ich sage, wahr und warm ist, dann ist es auch schnell ein guter Wegweiser. Dann hilft es dem anderen. Dann zeigt es ihm den Weg. Und vielleicht an mancher Stelle sogar noch einen Schritt mehr. Vielleicht ist es sogar manchmal Warnung. Und wir Christen machen es genau andersrum oft. Wir wissen, oh, wir müssen die Leute warnen, vielleicht vor dem Gericht, vor dem Ende dieser Welt. Und dann stehen wir da und dann schreien wir hier, das Ende kommt. Und dann sind wir Warner und Mahner. Weil wir die andere Bedeutung des Lichts völlig vergessen haben. Und die Reihenfolge vergessen haben, so wie es Jesus immer gemacht hat. Wir haben es letzte Woche gehört hier vom Carsten. Jesus, bevor er mit dem Jüngling sprach, hat er gewann ihn erstmal lieb. Er schaute ihn an und gewann ihn lieb. Das war Licht, das war Wärme. Und dann kannst du Wegweiser sein und dann kannst du auch warnen. Und dann wird es hell. Überall, wo du bist. Überall. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel sollen sie preisen. Natürlich zucken wir zusammen, um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Natürlich zucken wir zusammen, wenn einer sagt, ja, du sollst das Licht sein. Und natürlich zucken wir zusammen, wenn die Menschen unsere guten Werke sehen sollen. Das passt nicht zu uns. Wir wollen bescheiden sein, wir wollen zurückhaltend sein. Und das ist auch gut so. Aber es geht eben nicht darum, dass wir leuchten, sondern das Licht kommt nun mal von Gott und es kommt nun mal von Jesus. Und deshalb dürfen wir es mit voller Überzeugung weitergeben. Ich kann mich erinnern, wie wir vor ein paar Jahren angefangen haben, für eine Freundin eines Hauskreismitglieds zu beten, die wir alle nicht kannten. Schwer krank, schwer an Krebs erkrankt. Und wir haben einfach angefangen, für diese Frau zu beten. Weil wir eigentlich auch warm und Licht sein wollten für diese Person aus unserem Hauskreis. Aber dieses Licht leuchtete weiter, als wir uns das vorstellen konnten. Das Licht kam eben an bei dieser jungen Frau, die da so schwer krank im Krankenhaus lag. Es erreichte sie die Nachricht, dass Menschen für sie beteten. Und es wärmte sie. Und es führte sie und es war für sie ein Wegweiser. Und sie sagt jetzt, dass sie es gespürt hat. Sie hat mit Sicherheit nicht alles überstanden, aber dass sie heute noch lebt, war damals nicht abzusehen. Da leuchtete Jesu Licht, weil wir gemeinschaftlich Licht sein wollten für andere. Und die Werke sind dann nicht zu übersehen, das lässt sich nicht vermeiden. Und ich wette, jeder von euch kann diese Beispiele erzählen. Jeder hat viele davon. Ich würde mir wünschen, dass wir viel mehr Licht sein wollen, dass wir bereit sind, Licht zu sein. Das ist auch ein wenig eine Entscheidung. Und ich hoffe, dass du dich dafür entscheidest.
Dieses Leben hier auf Erden ist gezeichnet von Sonnenstrahlen, Regen und Scherben. Bei manchen scheint alles rund zu laufen und irgendwie so viel leichter zu sein. Doch vielleicht ist das auch nur deine vernebelte Sicht. Alles bloßer Schein. Vielleicht denkst du, alles ist ungerecht verteilt. Die einen sterben, andere werden geheilt. Die einen bekommen alles, was sie wollen, und du kannst nur mit den Augen rollen. Betest immer wieder für deine Themen. Fragst dich, wann wird er dir das Ersehnte geben? Versuchst dich irgendwie an deine Wünsche zu klammern und beständig auf der Suche nach Zufriedenheit. Aber immer, wenn du mal Lichtblicke hast, kommen die Wolken wieder. Diese Dunkelheit. Du magst dein Leben kontrollieren, viel dazugewinnen, aber nichts verlieren. Vielleicht hoffst du, dass ein Wunder geschieht, dass ein Licht durch die Wolken bricht und dich in Wärme hüllt und dich erfüllt. Und dass sich das Leben so viel leichter anfühlt und nicht immer wieder etwas in dir rumwühlt. Die beklemmenden Wolken, die dich umgeben, hindern dich daran, Gott trotz allem zu erheben. Wie wäre es, wenn du schon mit dem ersten Augenschlag am Morgen nicht direkt auf deine Sorgen, sondern erstmal deinen Blick nach oben lenkst und kurz den Dingen Bedeutung schenkst, für die du trotz allem dankbar sein kannst? Wo Schatten im Leben dir neue Stärke geben, wo Stürme toben und Winde wehen, aber Menschen mit dir gehen, wo negative Gedanken schleifen, aber Gottes Hände immer wieder nach dir greifen. Ich möchte Licht sein. Ich möchte dienen. Ich möchte ermutigen und von Herzen lieben. Ich möchte erleben, wie mein Vater mich zu seiner Ehre nutzt, mich als Werkzeug nimmt, mit mir ein neues Lied anstimmt. Ich möchte Menschen zu ihm ziehen, die täglich versuchen, aus ihrem Leben zu fliehen. Denn ohne Hoffnung ist das Leben noch hoffnungsloser und leerer. Und all die Dinge, die bedrücken, wiegen umso schwerer. Ich glaube fest daran, dass Gott Veränderung schenken kann. Ich glaube, dass dir manchmal vielleicht gar nicht bewusst ist, wie kostbar du in seinen Augen bist. Wie einzigartig er dich geschaffen hat und dass du etwas in dir trägst, womit du ihm nachfolgend auch andere prägst. Du bist keine Niete unter vielen. Du kannst ihm dienen. Du darfst daran festhalten, dass egal wie tief manche Täler sind oder wie stark Winde um dich toben, es immer noch Gründe gibt, ihn zu erheben und ihn zu loben. Denn er kann aus Sonnenstrahlen und Regenwolken bunte Farben an den Himmel malen. Er macht aus harten Herzen weiche Schalen. Er kann aus Scherben neue Formen bauen. Seine Basis ist Vertrauen. Er nimmt dich mit auf seine eigene Reise mit dir und wartet nur, dass du sagst, Gott, ich bin hier und ich vertraue dir. Du kennst meinen Weg, der nicht immer einfach ist. Aber du bist auch der, der mich in der Flut meiner Gedanken nicht vergisst, sondern Dämme mit mir baut und von oben auf die Lage schaut, der mit mir durchs Leben wandelt und immer in seiner Liebe handelt. Ja, ich möchte Licht sein und deiner verletzten Seele eine Stimme geben und mit dir trotz allem Gott erheben und ihm die Ehre geben.
Lasst uns zusammen beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Ja, Herr, du bist unser Licht und wir möchten den Weg mit dir gehen, in deinem Licht wandeln und wir wollen dieses Licht in uns aufnehmen. Wir wollen uns von dir leiten lassen und wir wollen verletzten Seelen Licht sein. Wir wollen trotz unserer Verletzung für andere da sein und leuchten und zeigen, dass es sich lohnt, mit dir zu gehen, Herr. So wie die Menschen damals bei deiner Bergpredigt vor dir saßen und das hörten und es nicht glauben konnten, dass sie Licht sein sollen, Herr, so geht es uns heute auch oft. Aber wir verstehen, was du uns sagen willst, dass du das Licht bist und dass, wenn wir es in uns tragen, dass wir es weitergeben können. Deshalb mach uns Mut, Herr. Deshalb gib uns Kraft und Segen dafür. Gib uns Freude daran, für dich zu leuchten, dein Licht leuchten zu lassen, damit die Menschen dich sehen und dich loben. Herr, hab Dank, dass du mit uns gehst auf diesem Weg, dass wir das nicht alleine machen müssen, dass wir da keine Leistung erbringen müssen, sondern dass wir einfach dich handeln lassen können. Hilf uns, dass wir dir vertrauen, dass wir nicht dem Lügner glauben. Herr, wir haben gesungen, du hast keinen Gegner, der Sieg ist vollbracht. Herr, dank, dass wir wissen, so ist es. Wir müssen nur auf dich schauen und dein Licht wird uns leiten. Du bist unser Leuchtturm. Mit dir können wir gehen, Herr. Amen.